Action, Spiele, Emotionen.
Polynös macht's kurz.
Der monatliche Spiele-Podcast auf polynö.de.
Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen von Polynö macht's kurz, dem wundervollen Spiele-Podcast von polynö.de. Wir sitzen uns zu Hause schön vorm Computer, so wie man es bei dem Wetter machen sollte, und quatschen am Mikrofon. Es ist sehr heiß, wir schwitzen wie die Sau. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich nicht nur mich. Nein, heute mit dabei ist der Yannick.
Guten Tag, hallo, herzlich willkommen.
Guten Tag,
ja. Auch von mir und auch an dich.
Auch an mich natürlich, ich fühle mich auch total willkommen geheißen. Ich fühle mich wertgeschätzt, ja, bei so einer schönen Begrüßung. Wir sind heute zu zweit, ja, Sommerloch, keiner hat Bock. Und völlig zu Recht, ne? Bei dem Wetter liegt man lieber irgendwo am Strand. Wie warm ist es in Hamburg?
Hier ist es heute auch 30 Grad, aber wir hatten vor 2 Tagen haben wir tatsächlich 18 Grad gehabt. Das heißt, es geht, es ist total human. Ich schwitze gar nicht, aber ich glaube, vielen anderen geht es anders. Also ich klebe jetzt noch nicht am Stuhl fest, aber es war vor 4 Tagen wiederum ganz anders. Also da habe ich Bewerbungsfotos geschossen und ich kam beim Fotografen an und ich habe Tücher genommen. Ich hätte eigentlich 4 Badetücher mitnehmen müssen, um meinen Schweiß herunter zu machen. Das war wirklich Qual, Folter, Klimawandel.
Ja,
ne?
Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und bei dem Wetter, wenn man bei dem Wetter irgendwie versucht, muss gut auszusehen, ich würde sagen, das ist vergebene Liebesmühe, weil ja bei der Hitze sieht jeder scheiße aus. Und hier ging es eigentlich auch. Also München ist ja interessanterweise relativ gemäßigt dann noch, also die richtig heißen Gegenden sind woanders, aber wir haben auch 30 Grad gehabt und dann, wenn die Luftfeuchtigkeit so richtig hoch geht, ist das auch extrem ätzend. Jetzt fliegt hier gerade so ein scheiß Helikopter vorbei, jetzt muss ich mal ganz kurz das Fenster zumachen. Es ist immer diese Störung. Nun egal, aber wir wollen natürlich nicht nur über das Wetter reden heute, wenn auch vielleicht überwiegend, aber auch ein bisschen über Computerspiele. Und obwohl es, also als richtige Nerds, obwohl es so schönes Wetter ist, gehen wir natürlich nicht vor die Tür, sondern spielen fleißig. Yannick, was hast du dir denn so angeschaut die letzten Tage? Was hast du gespielt?
Ich habe ein kleines und 2 größere Spiele gespielt und ein kleines Spiel, da will ich eigentlich nur drüber reden, weil das viele mit großen Spielen vergleichen und ich das ein bisschen doof finde, weil das Spiel eigentlich total irrelevant ist. Das ist Warhammer Chaosbane oder Chaosbane, whatever. Das ist ein Warhammer-Spiel, mal nicht mit großen Rüstungen wie in Warhammer 40k, sondern das dazugehörige Fantasy-Universum. Und das ist ein Hack'n'Slay so mäßig wie Diablo. Man kann so da in Dungeons rein und dann kloppt man und dann geht man raus und dann verkauft man die Sachen, die man von den Verkloppten bekommen hat und geht wieder rein ins Kloppen. Und das ist genauso langweilig, wie sich das anhört. Das ist halt wirklich kein gutes Spiel. Aber man muss dazu sagen, wie bei vielen dieser Lizenzspiele, die es ja wirklich massiv viele gibt von Warhammer, ob jetzt 40k oder Fantasy, wurde es von 40 Leuten entwickelt. Vor allem von einem Studio, das heißt Echo Software, glaube ich. Ich habe auch gar nicht so schnell herausgefunden, wo die sitzen. Also überhaupt nicht herausgefunden, wo die sitzen. Wahrscheinlich habe ich nicht richtig gelesen. Und das Interessante an dem Spiel ist, man hat halt 4 Klassen und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so der Rede wert, aber ich habe mehrfach eben darüber gelesen, dass es mit Diablo 3 verglichen wurde. Was halt,
lass gerade ein Video laufen. Es sieht halt auch fast genauso aus, finde ich.
Ja, ich glaube, das gilt ganz vielen Hack'n'Slays, also Action-Rollenspielen, so, dass sie ja auch erstmal ähnlich aussehen, weil es immer die gleiche Ansicht ist von oben. Vielleicht, weiß ich nicht, ist der Grafikstil nochmal ein bisschen anders bei einigen anderen, aber es ist schon immer so eine gewisse Ähnlichkeit da und es ist auch erstmal okay, an Diablo 3 zu denken, wenn man solche Spiele sieht. Aber das Ding ist halt, bei dem, das ist halt wahrscheinlich so ein Indie-Game. 40 Entwickler haben daran gesessen. Das war bei Diablo 3 im Anfangsstadium tatsächlich auch so. Aber dann wurde es halt verdoppelt. Und ganz genaue Zahlen sind mir nicht bekannt. Aber am Ende waren es wahrscheinlich noch mal weit über 100, wenn nicht noch mehr. Mit wahrscheinlich einem dreifachen Budget von dem, was die Leute da für diese Lizenz hatten. Die haben wahrscheinlich mehr für die Lizenz ausgegeben, als für die eigentliche Spielentwicklung.
Ja, das muss ja für so ein kleines Studium auch echt eine ziemliche Bürde sein oder eine Hürde viel eher sein, weil so eine Lizenz, also Warhammer ist ja auch echt populär, oder? Also
es ist populär, aber ich glaube, die wird schon so ein bisschen verschleudert. Also wenn man sich tatsächlich mal mit Warhammer beschäftigt und den Spielen da drumherum, es gibt zu jedem Quatsch, ein Spiel. Es gibt Dutzende Handyspiele, die alle irgendwie nicht gut sind. Es gibt ja auch wirklich sehr viele PC-Spiele und jetzt auch nicht unbedingt von den guten, jetzt wie Total War, Warhammer oder so. Da weiß man schon, wer dahinter steckt und man kann zumindest sagen, da steckt annähernd ein bisschen Qualität dahinter, eben weil es von Leuten kommt, die viel Erfahrung haben. Die Entwickler hier jetzt von Warhammer Chaosbane haben Handballspiele vorher entwickelt so und die haben halt auch so andere Lizenzen gehabt und Rugby-Spiele haben sie auch gehabt, so das FIFA für Rugby quasi und das ist dann schon mal was anderes. Man findet ja auch immer wieder, ich bin ja ein großer Fan von Warhammer 40k Space Marine, das ja auch ganz okay war. Aber es ist halt
das
immer so.
Das war das auf der PlayStation, ne? Dieser
ja, genau,
für
die alte Generation. Ne? Genau,
ja, ja,
wo man
das
halt.
Cool,
das ist aber ganz
Spaß
geil,
gemacht.
Wenn man mal so in diesem Genre mal nicht mit Schwert und Kratos herumschnetzelt, sondern mit so einer schweren Wumme, die sich auch wirklich so anfühlt. Ich kann die Faszination hinter Warhammer, hinter Bison-Universum schon so verstehen und Warhammer 40k sind dann natürlich auch ein bisschen problematisch mit dem ganzen Regime und Anleihen zum Faschismus und so weiter. Aber naja.
Super faschistisch ist das ja.
Ja. Und das ist bei Warhammer Chaosbane jetzt nicht so. Aber ich habe halt mehrfach Berichte darüber gelesen, dass man es halt unbedingt mit Diablo 3 vergleichen wollte. Und das ist so, das hat mich mehr fasziniert als das eigentliche Spiel, weil ich das einfach so unfair finde, dass man das jetzt nicht unbedingt auch die Presse, aber natürlich kann man erwarten, dass ich viel für die Presse rede, als jemand, der Medienkritik schreibt quasi, finde ich das so schade. Das direkt, glaube ich, vielen Veröffentlichungen dieser Spiele irgendwie direkt Wind aus den Segel genommen wird, indem man sagt, dieses Spiel ist nicht so gut wie ein AAA-Multimillionen-Titel, obwohl dieses Spiel nicht mal annähernd so viel gekostet hat. Und ich glaube, viele Leute hätten Spaß daran, wenn sie es eben als ein Indie-Diablo sehen könnten, ne? Mit weniger Klassen, weniger Levels und so. Man muss halt andere Maßstäbe daran setzen, finde ich. Einfach, ich kann jetzt nicht von so einem Spiel erwarten, dass es im Level-Design genauso geil ist wie ein Diablo oder ein, weiß ich nicht, was gibt's noch für bekannte Genre-Vertreter?
Ich glaube, also so spontan, das ist das einzige
Torchlight.
So, ne?
Ja, aber das ist auch klein,
auch,
ja.
Ist auch mehr oder weniger Indie oder so Meso irgendwie oder so. Also das ist ja auch echt ein, also das ist ja von Diablo-Entwicklern, glaube ich, ne, von ehemaligen Entwicklern, aber die haben ja auch, also das erste habe ich nur gespielt, die haben auch nicht so viel Geld gehabt und das war auch definitiv nicht so abwechslungsreich wie in Diablo 3. Also rein optisch jetzt, ja.
Ja, ich hatte bei Torchlight 2 auch ein bisschen gespielt, aber irgendwie hat mich der Grafikstil nicht so richtig abgeholt.
Nö, zu Comic-mäßig war das auch. Also das Spiel, ich habe es auf der 360 damals gespielt, war echt irgendwie ganz cool so, aber ja, die Optik.
Obwohl ich Diablo 3 wiederum wirklich, ich glaube, das ist neben Skyrim das Spiel, was ich am meisten gespielt habe, also hunderte Stunden. Deswegen
habe ich auch viel gespielt.
Ja, deswegen war ich auch erstmal gespannt darauf, weil es dort auch in dem Spiel eine Klasse gibt, der Zwergenslayer. Der sieht auch ein bisschen so aus wie die Musik von Slayer. Also ein kleiner Zwerg mit sehr vielen Muskeln, Tattoos und ein Iro und mit zwei Äxten. War ich schon immer fasziniert von diesem Charakter oder dieser Klasse an sich in dem Tabletop-Universum. Deswegen wollte ich das eigentlich nur deswegen spielen. Ich habe, weiß ich nicht, 3-4 Stunden gespielt. Ist okay, so. Aber wie gesagt, ob man da, also da muss man auf jeden Fall für sich selbst entscheiden, hat man Bock auf ein Indie-Diablo, dann sollte man da auf jeden Fall mal reingucken. Aber mehr will ich da auch gar nicht drüber reden.
Würde ich vielleicht nur zum Abrunden, ich frage mich bei diesem Genre halt immer, braucht man außer, also auch wenn es jetzt vielleicht nicht das brillanteste Spiel aller Zeiten ist, aber braucht man da außer Diablo 3 da noch was? Also ich, wie du schon gesagt hast, ich habe da auch echt viel Stunden reingebuttert in Diablo 3. Ich weiß nicht, ob ich noch ein weiteres Spiel spielen muss, das so ähnlich ist. Also es kann so gut sein, wie es will, ne? Weiß ich nicht. Torchlight 2 übrigens erscheint Ende des Jahres auch für PS4. Ha! Nach 7 Jahren. Interessant.
Immer jetzt wird noch ein Port gemacht dafür. Das ist ja.
Ich hatte nämlich gerade nebenbei gegoogelt, Torchlight so, und das ist ja nun 2009, das ist echt, ja, 10 Jahre schon alt. Der Nachfolger, ich wusste immer, dass es das schon lange gibt und so, und ich habe mich gefragt, ob der halt ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen cooler ist als der erste. Aber ja, irgendwie kommt das Ding jetzt raus für die Konsolen. Also auch Switch und Xbox One und so.
Aber was ich hier gerade gucke, ich habe mal so nach Diablo-Alternativen geguckt, The Incredible Adventures of Van Helsing und so weiter. Das ist alles vom Spielstil ja schon relativ ähnlich mit den Waffen auch und so. Das heißt, es spielt sich auch relativ gleich. Bei so der Titan Quest zum Beispiel, da hast du auch ähnliche Klassen und so weiter. Ich glaube,
hast du ja was drüber geschrieben. Ich hab das letztens mit Pascal im Koop gespielt und ich fand's so scheiße, ey. Ich habe Titan Quest damals am PC gespielt und dachte mir so, ey, cool, so, das ist ja einfach mal ein nettes, Diablo-mäßig. Und jetzt wieder auf der PS4, ich hab's echt nicht mehr gepackt, ey.
Ich hab's damals auch, als es rausgekommen ist, gespielt, da fand ich's auch gut und als ich jetzt auf der PS4 gespielt habe, ich glaube, man hat den Text auch angemerkt, dass das jetzt etwas war, was zumindest faszinierend war, aber nicht unbedingt gut.
Genau. Aber was hast du denn noch? Was hast du denn noch angeguckt, Yannick? Das ist ja nicht das Einzige, was du gespielt hast.
Genau. Ich habe gestern erst Watch Dogs 2 installiert. Und das ist ja auch schon älter. Ich glaube, zwei Jährchen. Drei Jährchen sogar vielleicht. Ich habe den ersten Teil nie gespielt. Ich fand auch, das Faszinierendste an dem Spiel war die Debatte um das vermeintliche Downgrade und Grafik und was in Trailern versprochen wurde und was nicht. Auch wenn mich das eigentlich interessiert hat, das Spiel, habe ich es nie gespielt, aber ich wollte jetzt mal den zweiten Teil anspielen, jetzt bevor Watch Dogs Legion bald erscheinen wird.
Genau.
Und ja, das ist ja auch alles wieder Open World in San Francisco, ist eigentlich der Einstieg, die ersten 2 Stunden sind ganz charmant gemacht mit dem Hacken, man hat viele Möglichkeiten, pipapo. Was mir dabei wieder aufgefallen ist, dass ich ganz sicher weiß, dass ich dieses Spiel wahrscheinlich nie durchspielen werde, weil ich schon seit relativ langer Zeit so eine Open-World-Müdigkeit verspüre. Egal welches Spiel es ist, egal wie vermeintlich geil es ist in den Augen von Kritikern oder Spielerinnen oder Spieler. Ich habe das bei The Witcher gemerkt, bei Mordor Schatten oder Need for Speed Payback, was ich jetzt in den letzten Monaten alles so gespielt habe, dass ich da vielleicht durchaus mal 10, 15, 20 Stunden reinbuddere, aber nie bis zum Ende komme. Und das ist irgendwie ganz interessant, warum das so ist.
Es ist halt, also das ist ja das Ding, deswegen fange ich auch teilweise Open-World-Spiele auch schon nicht mehr an, weil es einfach so viel Commitment ist, weil du, wie du sagst, du weißt eigentlich bei einem Spiel, dass es eigentlich okay ist, aber dich jetzt nicht total aus den Socken haut, dass du es niemals durchspielen willst, weil es einfach zu viel erfordert. Also ich habe ja jetzt kürzlich meine komische Artikelserie gehabt, da, was heißt Serie, diese beiden gleichen Artikel zu Crackdown 2 und Crackdown 3 und Rage 2. Und Rage 2 habe ich noch durchgespielt, weil da konnte ich die Open World relativ gut ignorieren, ja, da konnte ich halt dann einfach, die Open World war einfach für mich da, um die Punkte abzufahren, die ich erledigen musste so, ne, und habe dann, aber auch als ich es durch hatte, dann war es mir scheißegal, also ich bin wirklich zum Ende hin orientiert gewesen, nicht erforschen oder so oder irgendwas, sondern einfach nur das Durchspielen und Crackdown 3 habe ich dann, obwohl es mir auch echt Spaß gemacht hat, relativ schnell liegen gelassen, weil ich auch wieder wusste, okay, ich kann jetzt 30 Stunden lang, 40, vielleicht noch länger, immer wieder das Gleiche machen, um zum Ende zu kommen und dann immer ewige Strecken zurücklegen und so. Nee, danke. Ne? Ich will lieber wieder eine etwas kompaktere Spielerfahrung.
Ja, das Interessante ist dabei, dass es ja viele Menschen gibt, die genauso denken und exakt das sagen, was du und ich jetzt vielleicht auch sagen, aber trotzdem die Spiele dahin ja entwickelt werden, ja auch gerade im Hinblick auf Games as a Service, die ja auch immer eigentlich nur Open World haben. Und das ist interessant, weil eigentlich hast du so viel zu tun und eigentlich müsstest du dich theoretisch ja wirklich hunderte Stunden darin wohlfühlen, weil es ja genau darauf abzielt, aber es erzielt genau das Gegenteil. Und es ist bei Watch Dogs 2 hoffe ich vielleicht, dass gerade mit dem Hacken und so weiter, da ja noch ein paar spielmechanische Möglichkeiten dabei sind, die ich in einem Witcher oder in einem Need for Speed jetzt nicht habe und dass ich da vielleicht tatsächlich das Bedürfnis habe, durchzuspielen, auch weil die Story zumindest interessanter erscheint als jetzt, weiß ich nicht, bei The Witcher oder so. Da konnte ich mich nie irgendwie mit anfreunden, eben weil es schon wieder Fantasy ist und dieser Held, der gleich aussieht und das Gleiche macht, das Gleiche sagt. Und Geralt mag durchaus faszinierend sein. Ich habe die Bücher auch gelesen, aber er ist total austauschbar in allem, was er macht, finde ich zumindest. Und da ist der Held, der Hacker von Watch Dogs 2 in diesem Hacker-Kollektiv, die irgendwie ans Licht bringen wollen, dass die Regierung und alles irgendwie alles Daten speichern und ihr alle eigentlich schon gefickt seid. Schon interessant. Ja, mal gucken. Also ich hoffe, dass ich vielleicht ein bisschen über 10, 15 Stunden hinauskomme. Aber letztlich kann ich auch gar nicht beurteilen, ob es jetzt wirklich, ob man aus der Mechanik des Hackens irgendwas macht, außer Langeweile, keine Ahnung.
Ja, vielleicht sehen wir dazu, hören wir von dir noch was dazu oder sehen nochmal einen Text oder so und vielleicht, und wenn nicht, dann wissen wir, das war nix.
Genau, einfach regelmäßig auf polynö.de gehen und nach dem Text suchen.
Genau, jeden Tag gucken, ob da nicht ein neuer Text ist. Meistens wird es nicht der Fall sein, aber manchmal kommen welche.
Das stimmt. Podcasts kommen auch viele. Ich habe gehört, da kommt noch bald ein anderer Podcast. Ach, der ist ja schon da.
Der ist schon raus. Top aktuell. Der E3-Podcast, 2 Wochen nach der E3. Den wollen alle noch ganz dringend hören.
Da war ich leider nicht dabei, aber ich schreibe auf meiner Seite etwas dazu.
Da schaut auf die medienbiene.de.
com.com. Ich verwechsel das auch immer. Das passiert mir auch.
.com, da gibt es den geilen Scheiß vom Yannick.
Genau. Und geiler Scheiß habe ich leider nicht wirklich, naja, doch ein bisschen gefunden in Mittelerde Mordor Schatten. Kein Herr der Ringe, Mittelerde heißt es. Es ist offensichtlich, warum es nicht Herr der Ringe heißt, weil es eigentlich nicht so viel mit Herr der Ringe zu tun hat, wenn man ehrlich ist. Also zumindest, es ist schon ein bisschen abgespaced teilweise mit dem Verschmelzen, mit dem Geist und so. Wo ich denke, die meisten kennen Mittelerde, Mordor Schatten. Es gibt ja schon den zweiten Teil, Shadow of War. Ich weiß nicht, ob das auch der deutsche Titel ist. Wahrscheinlich nicht.
Schatten des Krieges.
Schatten des Krieges, genau. Ja. Und das Spiel ist eigentlich so wie andere Open-World-Spiele auch. Bist in der Open-World und mitten in Mordor vor dem schwarzen Tor. Kurz bevor Sauron wiederkommt oder schon wieder da ist, weiß ich nicht. Und ich habe das so gespielt und ich hatte durchaus Spaß. Es war eines jener Open-World-Spiele, mit denen ich ein bisschen mehr Zeit verbringen konnte. Und da war es so, dass ich ungefähr so 10, 15 Stunden gespielt habe und ein Gedanke immer mehr kam, den ich auch versucht habe aufzuschreiben, aber Probleme hatte, mein Problem zu äußern. Und zwar musste ich immer wieder an das Kackspiel Hatred denken. Das ist kein Spiel, das ihr spielen oder kennen müsst. Es ist im Prinzip, man spielt einen Amoklauf nach, ohne Einordnung oder sonst irgendwas. Es ist einfach ein ganz stumpfes Scheißspiel, wo es darum geht, einfach kontrovers zu sein von den Entwicklern, die ja, glaube ich, auch so ein paar Verbindungen zu rechtsradikalen polnischen Organisationen oder so weiter hatten. Das konnte man ja auch am Anfang, als das Spiel angekündigt, sehen. Deswegen ist das absolut kein Spiel, über das man reden sollte, aber mich hat Mittelerde Mordor Schatten darin erinnert, weil es im Prinzip fast das ähnliche Spielprinzip hat, nämlich Orks zu töten und zwar so viele wie möglich. Also die Story, die am Anfang angerissen wird, ist natürlich eigentlich nur eine Rechtfertigung dafür, dass man Orks tötet. Sie ist banal, sie ist stumpf, sie wird...
Sie haben meine Familie getötet!
Genau, und dann darfst du dich noch so sneaky an deine Frau heranschleichen, damit so die Exekutionsspielmechanik erklärt wird, indem du ihr dann Blumen überreißt. Das ist alles ganz cheesy gemacht.
Stimmt.
So.
Ich erinnere mich.
Und das ist natürlich... bei vielen Spielen genauso, da wird die Story, ist eigentlich bei The Witcher 3 ja auch nicht viel anders, da gibt es ein bisschen mehr Zwischensequenzen gleich am Anfang, aber auch eigentlich auch nicht mit viel Mehrwert. Und dann ist es so, dass du in dieses Spiel eigentlich genau darum gehst, deine Bösewichte zu töten und die jetzt aber einen Namen haben. Ne? Dieses Nemesis-System, das ja tatsächlich mal ein bisschen innovativ ist, wo dann quasi Zwischenbosse oder auch Bosse Namen haben mit eigenen Synchronsprechern und einer kleinen Geschichte und Schwächen und Stärken, was durchaus cool ist. Also da muss man schon ein bisschen planen, auch wenn es nervig ist, wenn die immer wieder irgendwie Monolog aufsagen, wenn du in deren Nähe kommst, obwohl du gerade mega in Bedrängnis bekommst. Aber naja, das Ding ist, dass natürlich der Unterschied zu Hatred ist, dass Orks böse sind. Das heißt, du hast einen Grund dafür, sie zu töten, weil sie deine Familie getötet haben und weil sie andere Zivilisten töten. Aber es ist so, dass im Laufe der Story es einen Ork gibt, den man quasi dabei hilft, aufzusteigen in der Hierarchie der Orks, damit er quasi zum Verbündeten wird und einem hilft, dass man da zu den bösen Leuten kommt, die Familie getötet haben. Und es ist so, dass dieses Verhältnis zu diesem Ork fast schon süß so dargestellt wird. Es ist fast Slapstick-mäßig, wie die beiden interagieren und immer wieder aufeinandertreffen. Und man lacht dann wirklich da über diesen kleinen Ork und wie die beiden sich kommentieren und wie tollpatschig der kleine Bengel ist. Und das finde ich ganz interessant, dass für die eigene Geschichte plötzlich die Orks gar nicht mehr so böse sind, wie sie eigentlich dargestellt werden. Plötzlich haben sie eine gute Seite und sind irgendwie tatsächlich nett und sympathisch, auch wenn er trotzdem immer noch ein Ork bleibt. Ja, allein das Aussehen dient ja dazu, ihn als böse zu beschreiben und als feige. Aber solange es für die eigene Story wichtig ist, werden die Orks plötzlich nett. Und wenn man das mal überträgt auf die anderen Orks, dass da durchaus auch irgendwie eine Kultur gibt, die abseits des Tötens von Unschuldigen existiert, finde ich das ein bisschen befremdlich, dass auf der einen Seite der Ork als nett dargestellt wird, auf der anderen Seite du wirklich nichts anderes tust, als sie zu massakrieren in jeder Form. Und das hat mich so ein bisschen an dieses Spiel erinnert, auch wenn es natürlich massive Unterschiede sind. Es ist trotzdem, finde ich jetzt in dem Beispiel, so ein bisschen problematisch. Und das hat letztlich mich nicht aufgehalten, weiter zu spielen. Aber ich habe es auch nicht durchgespielt. Das ist so schon aber ein bisschen mehr als jetzt andere.
Wie viel hast du da so rein investiert? Wie viel?
Ich glaube, das waren ungefähr 15, 16 Stunden. Wobei ich da auch schon sehr viele Nebenquests auch gemacht habe. Ich bin, glaube ich, noch gar nicht so weit. Ich habe einfach alles gemacht, was man da machen kann. Und ja.
Ja, ich hab das ja echt so relativ nah an Release gespielt. Das ist ja jetzt auch schon irgendwie 5 Jahre alt oder so, ne?
Ja.
Und hab das tatsächlich, weil damals auch so, ich hatte auch nicht so viel Kohle, hatte nicht so viele Spiele, glaube ich. Also irgendwie war ich da irgendwie im Praktikum, also keine Ahnung. Ich hatte da viel Zeit und hatte dieses Spiel und es hat mich total reingesaugt. Also gar nicht, also diese ganze Story, wie du schon gesagt hast, das ist völlig Banane und irgendwie egal und ja, du bist halt so eine Ork-Vernichtungsmaschine, du musst ja einfach nur die abmackeln da, das ist ja immer so Grundmechanik oder was. Ich weiß gar nicht, was mich damals bei der Stange gehalten hat, war irgendwie, weil das einfach gut funktioniert hat alles, ne? Du hast irgendwie so ein paar Schleichmechaniken, du hast dieses Bogenschießen, du hast so Nahkampf und alles ist geklaut. Also das ist, glaube ich, nichts, das ist nichts selbst ausgedacht, das ist alles irgendwie Batman Arkham Asylum, Assassin's Creed, weiß der Deibel, was es noch so gibt, dann so ein bisschen Far Cry, ne, diesen Lagerausheben-Ding und so. Und aber das funktioniert einfach alles. Und das habe ich, glaube ich, habe noch einen Text dazu geschrieben, irgendwie damals. Mal gucken, auf polynö.de ist der zu finden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den genannt habe, wie der hieß. Und da habe ich das, glaube ich, auch thematisiert, dass es eigentlich so ein Remix ist. Und es hat einfach viel Spaß gemacht. Inzwischen gibt es aber einfach viel zu viele von diesen Spielen, die eigentlich einfach genau das Gleiche machen, aber es vielleicht ganz gut, ganz patent wieder coin und brauche ich heute halt auch nicht mehr, ne? Aber damals hat es mir echt Spaß gemacht. Ich habe es auch durchgespielt auf jeden Fall. Also ich habe da sicherlich 40, 50 Stunden reingepumpt irgendwie. Und ja, obwohl ich auch Fantasy gar nicht so cool finde und gerade dieses ganze Tolkien-Zeug furchtbar langweilig finde. Ne?
Also ich finde auch auf jeden Fall, dass da so ein Flow drin ist mit dem Schleichen und dann, wenn du Bock hast, gehst du mal direkt rein und mit dem ganzen Verbesserungssystem und so. Es ist schon durchaus ganz cool, aber ich glaube, dass ich selbst irgendwie eine Charakterschwäche habe, die heißt Nebenquests machen und zwar alle.
Ja, und ich auch.
Das ist so, die sind einfach fast in jedem Open-World-Spiel oftmals nicht so gut wie die Hauptquest eben, weil man als Entwickler ja generell viel mehr Aufwand in die Hauptquest steckt, als jetzt in irgendwelchen dumpfen Nebenquests, obwohl es natürlich von Rollenspiel oder Action-Rollenspiel immer unterschiedlich ist. Die einen machen auch brillante Nebenquests, das ist bei The Witcher sicherlich auch so. Aber das Level an schlechten Quests ist halt einfach, wird immer höher, je mehr man macht. Und ich glaube, da mache ich mir das Spiel selbst ein bisschen mies teilweise. Aber ich hatte jetzt die letzten Tage durchaus ein bisschen Lust, da auch mal wieder reinzugucken. Ich glaube, ich werde es irgendwann nochmal durchspielen. Es hat einfach schon ein bisschen Spaß gemacht. Und diese Problematik mit dem Abschlachten und so ist ja auch etwas, was man durchaus ein bisschen konstruiert nennen kann.
Ja, klar. Nee, aber ich denke, die Grundmechanik flutscht halt und diese, was du meinst mit diesen Nebenquests, das habe ich auch das Problem, dass ich die halt irgendwie so fast schon zwanghaft irgendwie machen muss. Und die sind natürlich in der Regel wirklich sehr primitiv und das ist ja, man kennt ja diese klassischen Fetch-Quests oder so von früher, das ist ja so auf dem gleichen Niveau, ne? Geh da hin und hau da so und so viele Typen um oder so oder zünd irgendwas an, also ich weiß es gar nicht mehr explizit, was da bei dem Ding gab. Ja, ich sag mal so, gerade wenn man so eine Zeit hat, wo man irgendwie vielleicht auch nicht zu viel nachdenken will oder wo man irgendwie einfach Entspannung braucht oder irgendwas, sind solche Spiele mal ganz gut, weil du musst wenig nachdenken und ja, wenn es einfach so gut aus den Fingern kommt, ja, warum nicht, ne? Aber ich habe auch ganz oft jetzt überlegt, ob ich das Shadow of War, ob ich mir das mal kaufe, weil das jetzt echt ständig im Angebot ist für 10 Euro und die haben ja wohl inzwischen die aggressivsten Lootbox-Geschichten oder was es da gab, rausgenommen irgendwie.
Ja.
Und das kann man ja wohl inzwischen auch einfach so spielen, aber ich hab's echt, also was jetzt 10 Euro tun mir wirklich beim besten Willen nicht weh, aber ich hab's, bis jetzt hat sich das für mich irgendwie noch nicht erschlossen, warum ich das mir kaufen sollte, und ich werde es wohl einfach auch nicht tun. Also vielleicht, wenn es mal im Sale ist, bei Xbox Live oder beim PSN, und dann für 5, 6, 7, 8 Euro. Dann vielleicht, weil da wird man schneller mal schwacher, als wenn man sich wirklich physisch bestellt.
Ja. Ja, aber momentan bei den ganzen Abos, die es ja auch gibt, gibt es das nicht schon irgendwo vielleicht in irgendeinem von welchem, also von Warner, ne? Die haben so ein Abo ja noch nicht, quasi so jetzt wie zum Beispiel EA Origin oder so. Weiß ich nicht, ob es das da mal irgendwo vielleicht gibt oder geben wird.
Bestimmt im Game Pass drin oder so, aber ich nehme solche Dinger nicht, weil gerade das haben wir eben schon gehabt, das Thema, die Spiele werden immer länger und die Welten immer größer, und dann hast du irgendwie einen Game Pass oder irgendwas, das haben wir glaube ich im E3-Cast auch drüber gesprochen, und dann hast du irgendwie was, wo du auf alle Spiele zugreifen kannst. Ja, brauche ich das überhaupt? Wie viele Spiele spiele ich denn in einem Monat? Also wenn ich mir ein Open-World-Spiel für einen Zehner kaufen kann, lohnt sich, und da brauche ich einen ganzen Monat für, lohnt sich für mich kein Game Pass für 15 Euro oder so. Anderes Thema.
Genau.
Gut. Ja, dann haben wir ja deine Spiele schon durch. Also bei mir geht es noch etwas schneller. Ich habe tatsächlich ziemlich wenig gespielt. Ich habe Sonic Mania mal eingelegt, weil das war im PSN kostenlos. Wenn ihr das hört, dann gibt's das schon nicht mehr. Und ich habe echt mit Sonic, damals habe ich keinen Mega Drive gehabt. Ich habe auch, oder Master System oder irgendwas. Ich habe nie eine Sega-Konsole besessen, so zu deren Zeiten. Ich habe diese Sega Mega Drive Collection, die es für die 360 und auch andere Systeme gab, da habe ich das letzte Mal wieder was Sonic reingespielt, und ich dachte mir so, okay, so die alten Mario-Spiele, so die sind ja geil, und Sonic war natürlich damals noch mehr oder weniger ein ernsthafter Konkurrent dazu, ja schon lange nicht mehr, ne, wenn man jetzt so an Sonic Boom und sowas denkt. Da dachte ich mir, okay, Sonic Mania wird ja auch von den Fans irgendwie ziemlich hochgehalten, und das ist im Prinzip ein klassisches Sonic, aber ne, heutzutage hergestellt von Fans. Das ist ja irgendwie, geht ja glaube ich irgendwie zurück auf so ein Fanprojekt oder so. Dann haben Sega die einfach mal eingestellt. Irgendwie so ähnlich war das, glaube ich. Und ich musste einfach nur feststellen, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde Sonic total scheiße. Das ist einfach für mich nicht spielbar. Also das ging mir so auf den Sack sofort. Mit diesen Kackringen und mit diesem, oh, dann kannst du, sollst du irgendwie rennen, aber dann kannst du doch nicht rennen, oder dann verpasst du ja alles, und dann musst du wieder stehen bleiben und rumhüpfen, und dann kommt so ein Endgegner, und ja, ich hab's echt, ich weiß nicht, wie lange ich es gespielt habe, halbe Stunde oder so, und habe es wieder deinstalliert. Also Sonic-Fans, ich werde euch nie verstehen.
Das kam gerade sehr überraschend. Du leitest so in deine Sprechpassage ein, und dann auf einmal ist es total kacke. Sehr gut, ja.
Hast du mal Sonic gespielt, oder hast du da irgendwelche...
Ich glaube, ich habe damals als kleines Kind meinen Brüdern über die Schulter geschaut, aber ich kann mich an kein einziges Sonic erinnern oder an einen Namen oder so, dass ich mal selbst irgendwie selbstständig durchgespielt habe. Deswegen habe ich da auch keinerlei Berührungspunkt. Ich wusste noch nicht mal, was das für ein Spiel eigentlich ist. Und ist nicht jetzt noch ein Sonic rausgekommen? Irgendein Mario Kart Klon oder so?
Ich habe das irgendwie. Gab's da auch wieder ein neues Teil? Ich habe da nicht den Überblick. Also es kommen immer relativ regelmäßig mal so Spiele mit Sonic raus, und die haben ja auch verschiedene. Ich habe letztens mal einen Podcast von Retronauts dazu gehört. Kann ich sehr empfehlen, Retronauts. Wenn man auf Retro-Spielkram und so steht. Und die haben dann mal so eine Sonic-Episode gemacht. Also es ist echt auch eine sehr wechselhafte Geschichte so. Also weil es wohl immer wieder auch Spiele gab, die Fans total begeistert haben. Aber selbst schon unter den ersten 3, 4 Spielen, die kamen, also damals, da gab es auch so voll die Ausreißer, die dann mal total kacke waren so. Und dann zwischendurch ging es gar nicht mehr. Und dann wieder ein bisschen Hoffnung. Und dann haben sie das Design wieder verkackt. Oder das Spiel an sich war einfach Schrott. Und dann Und also Sonic wird ja auch seit Sega keine Hardware mehr produziert, auch bei ganz vielen Crossover-Titeln. Also jetzt, da haben wir auch beim E3-Cast kurz drüber gesprochen, jetzt gibt's wieder Sonic und Mario at the Olympics oder was weiß ich, wie das sich schimpft. Das wird wie diese frühen Joystick-Killer früher immer auf dem Amiga und C64 so eine Collage, weißt du, so eine Minispielsammlung oder sowas.
Ja, ja.
Und für sowas ist der immer gut. Und dann gibt's ja genau dieses Sonic Team Racing, oder wie heißt das, was du gerade meintest?
Genau.
Da gibt es ja auch schon einige von. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es gerade ein aktuelles gibt. Bestimmt. Und also Sonic muss halt für jeden Dreck herhalten. So. Und ja, aber ich habe jetzt nochmal, das ist immer so ein Ding, ne? Wenn du früher was gespielt hast und dann dachtest, so, das ist nicht so cool vielleicht und so. Kinderaugen oder auch Augen von Jugendlichen sehen das ja alles noch vielleicht ein bisschen anders, als wenn man erwachsen ist. So. Und dann kann man ja sowas auch durchaus nochmal wieder probieren, auch wenn man das Gefühl hat, das war nicht so cool, weil wer weiß, vielleicht hat man heute so andere Sensibilitäten oder hat da mehr Bock drauf. Bei mir war es nicht so, ich find's halt beschissen. Ja. Aber ich habe auch was gespielt, was ich ziemlich gut finde. Ich habe es leider nicht so viel gespielt, wie ich wollte. Ich habe einen ziemlich frühen Key gekriegt. Judgment, das neue Spiel der Yakuza-Macher. Also ein Sega-Studio ist das auch wiederum. Und das, ich glaube, ich habe den Key, habe ich echt schon... Das ist jetzt am 25. erschienen. Heute ist der 29. übrigens. 29.6. Am 25. kam es raus und ich glaube, ich habe 10 Tage vorher schon einen Key gekriegt oder so. Was nun echt ungewöhnlich ist. Also gerade für so ein kleines Rumpelblock wie unseres. Und ich habe aber leider, ich habe wieder Illusionen gegeben. Ja, und wenn du das dann jetzt spielst, dann kannst du einen Text schreiben und zum Release kannst du den raushauen. Es ist, sagt der 29. Ich bin noch weiter von entfernt, einen Text fertig zu haben. Es ist im Wesentlichen wie aufgebaut, also das Spiel ist im Wesentlichen aufgebaut wie einer der Yakuza-Teile. Es spielt auch in Kamurocho, in dem fiktiven Stadtviertel von Tokio. Nur spielt man halt diesmal nicht Kazuma Kiryu, den sympathischen Yakuza, sondern einen Burschen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ja, ich brauche mindestens 5 Spiele, um mich an Figurennamen zu erinnern. Der irgendwie, also es ist ein Anwalt, ist es erst, das ist auch wieder, die Zwischensequenzen sind wieder geil und wieder mit jeder Menge Drama und so. Und er schafft es irgendwie so einen mutmaßlichen Mörder rauszupauken. Dann der, kaum ist er auf freiem Fuß, bringt er seine Freundin um und zündet sein Haus an und er, der Anwalt, ist total schockiert. Oh nein, ich habe einen Mörder zur Freiheit verholfen und dadurch einen weiteren Mord ermöglicht. Oh Gott, legt seinen Anwaltsjob nieder, schmeißt hin und wird auf einmal Privatdetektiv und trägt auch da eine coole Lederjacke. Und dann arbeitet für die Kanzlei, für die er vorher gearbeitet hat, jetzt nur als Private Eye und hat nie Geld und hat einen Ex-Yakuza-Kumpel, der auf seiner Couch immer sitzt und Whisky trinkt. Also das ist alles ziemlich wieder ziemlich, wie soll man sagen, überzeichnet und cool auch. Also wirklich, es macht Spaß, das sich auch anzuhören, anzusehen. Das eigentliche Spiel ist auch sehr Yakuza, nur es gibt, während du bei Yakuza in erster Linie rumrennst, Leute verprügelst und irgendwie so die Story-Missionen vorantreibst, hast du noch ein paar andere Mechaniken, die es bei Yakuza so nicht gibt. Und zwar musst du irgendwie deinem Detektivhandwerk nachgehen. Das heißt, Spuren sammeln, Spuren sichern, so, oder hast du dann so eine Art der Detective-Mode, wo du dann irgendwie so an die Sachen ranzoomen kannst und irgendwie Hinweise finden musst, dann hast du irgendwie so mit einer Drohne, musst du auch ein bisschen spionieren und solche Sachen und du musst irgendwie Leute beschatten, was im Prinzip heißt, du musst dir dann herlaufen, wenn sie sich umdrehen, musst du dich hinterm Auto verstecken. Ja, und dann nochmal ein Foto schießen, also es geht so, das wird so ein bisschen variiert und so weiter. Ich habe auch noch nicht so weit gespielt, wie gesagt. Ja, bis jetzt echt cool, ich bin erst im 2. Kapitel, also noch ziemlich am Anfang, aber mein bis jetziger Eindruck ist eben, das, was Yakuza ist in dem Spiel, gefällt mir voll gut. Das, was sie neu eingebaut haben, gefällt mir irgendwie leider nicht so gut. Also, ist ein schönes Spiel, aber ich hätte eigentlich, glaube ich, lieber wieder ein neues Yakuza gehabt. Was so schade ist, weil also ich mag dieses Spielprinzip total gerne und da ein bisschen Variation drin zu haben, fällt mir grundsätzlich auch, also der Gedanke fällt mir gut, ja, dass, weil klar, wenn ich jetzt irgendwie jedes Jahr 2 Yakuza spiele, wird es auch immer langweilig, aber bis jetzt hat es mich noch nicht so abgeholt. Ich habe gehört, dass es also jetzt im 2. Kapitel, wo ich mich gerade befinde, nochmal richtig rund gehen soll und dann wird es richtig cool so. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Also es wird auf jeden Fall einen Text dazu geben, also halte die Augen offen. Hast du die Yakuzas gespielt oder irgendwelche Yakuzas?
Nee, ich wollte auch gerade fragen, ob es irgendwelche Verbindungen dazu gibt, zu diesen Yakuza-Spielen. Ob ich da habe, irgendwie die gleiche Welt ist?
Es ist das gleiche Universum. Sie denke ich auch, also weil es spielt auch, also es hat auch zu tun mit den, also es spielt im gleichen Stadtviertel, wie gesagt, das ist eh bei Yakuza so, es ist immer dieses Kamurocho und dann gibt es irgendwie noch Sottenbori oder wie das heißt, das ist dann aber irgendwie ein Teil von Osaka oder so. Ich tut mir leid, ich kann mir sowas immer nicht merken, aber also in der Regel hast du dieses Kamurocho als Hauptspielwelt und das ist wenn du ein Yakuza gespielt hast oder viel Yakuza gespielt hast, dann erkennst du das halt auch wieder, ne? Die machen es natürlich immer wieder schöner und die Engine ist ja jetzt auch relativ neu und so und es sieht auch cool aus, bla bla. Aber du kennst dich halt schon ein bisschen aus und dann siehst du immer die gleichen Supermärkte, den Popo-Supermarkt. und hier Donkey Shot oder wie die alle heißen, diese Läden und so. Und dann ist da das Rotlichtviertel und hier und da und so. Also das ist alles immer gleich. Und du hast auch bei Judgment jetzt die gleichen Yakuza-Familien, ja. Der Tojo-Clan und so weiter. Das sind alles so Sachen, die du kennt man aus den Yakuza-Teilen. Und
ja.
Ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn mir da jetzt irgendwie auf einmal noch ein Majima über den Weg läuft, das auch eine wichtige Figur aus dem Yakuza-Universum ist. Oder irgendjemand, wieso? Ich habe ja nichts davon gehört, von so Cameo-Auftritten oder so, aber ich würde mich echt wundern, wenn es nicht irgendwie wenigstens ein bisschen sowas gäbe. Und dadurch hat man natürlich gleich eine Verbindung und das ist geil. Was allerdings ein bisschen anders ist, und darauf wollte ich eben hinaus, du hast bei den Yakuza-Titeln bis auf den, also den ersten Teil haben die damals ganz aufwendig lokalisiert. Das war noch auf PS2 und haben da halt eine englische Synchronisation für gemacht und so weiter. Dann ist das halt so gefloppt oder beziehungsweise ist so hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dass sie dann darauf anschließend immer verzichtet haben, bis heute. Also das heißt, ein Yakuza-Spiel ist noch längst nicht alle rausgekommen, im Westen muss man auch dazu sagen. Also gerade so ein paar Spin-Offs fehlen da. Die sind immer auf Japanisch, ja, und haben tatsächlich, glaube ich, auch bis jetzt überwiegend auch nur englische Untertitel gehabt, also nicht mal deutsche Untertitel. Jetzt in den letzten Jahren ist die Serie ein bisschen populärer geworden, auch dadurch, dass sie es auf dem PC released haben und teilweise erstmal nur digital, also der fünfte zum Beispiel ist so digital erschienen und so. Und jetzt haben sie einfach wahrscheinlich wegen der Popularität oder weil sie nochmal wissen wollten, dieser Auskopplung oder diesem Spiel also Judgment halt eine englische Tonspur spendiert. Und oh ja, und aus Neugier, also ich bin halt eigentlich gewohnt daran, das alles auf Japanisch zu spielen und dann Untertitel zu lesen, weil ich natürlich kein Japanisch kann. Und es fühlt sich ein bisschen falsch an, das auf Englisch zu spielen. Aber es ist gut. Also ich fand bis jetzt ich kann natürlich nicht vergleichen, ob das Japanische besser ist, wie gesagt. Aber, also inhaltlich jetzt, aber die Sprecher sind gut, auch der Hauptdarsteller ist gut vertont und du hast auch noch viel so, wie soll man das nennen, noch viel japanische kleine, wie nennt man das, wenn so ein NPC da rumsteht und einfach so eine Standardphrase von sich gibt. Ja, da gibt's bestimmt einen extra Ausdruck für, den ich jetzt nicht. Scheißegal. Aber also diese Sachen haben sie nicht übersetzt, ja. Wenn dann irgendwie du irgendwo den Hamburger holst oder so ein Kram, dann sagt der Hamburgerverkäufer irgendwas auf Japanisch. Also das weiß ich.
Okay.
Aber die Hauptdialoge sind halt übersetzt und das ist richtig gut und es macht Spaß, das zuzuhören, dazu zu hören. Und ja, ich bin guter Dinge, dass ich da noch einige schöne Stunden mit verbringen werde mit dem Spiel, nur es ist einfach zu warm, Leute. Kann keiner von mir verlangen, dass ich jetzt jeden Tag stundenlang spiele.
Das ist tatsächlich bei Yakuza, das ist eine dieser Spielereien, die ich glaube ich, jahrelang nicht verstanden habe, weil ich habe immer irgendwas auf Twitter oder Facebook davon gesehen, irgendwelche witzigen Dialoge oder Screenshots. Und ja, auch gerade wie jetzt zum Beispiel die Männer in diesem Spiel dargestellt werden, halt ein bisschen anders als in westlichen Spielen, wo es immer diesen Stereotypen gibt. Und ich habe jahrelang nicht verstanden, was eigentlich das Spielprinzip dieser Spiele ist, bis ich dann mal vor ein paar Wochen, Monaten oder letztes Jahr mal wirklich gelesen habe, dass es da ja auch ums Kämpfen geht. Also, dass man da halt so mit verschiedenen Kampfstilen und so weiter dann da so den anderen allen aufs Maul haut.
Richtig, und das ist bei Judgment, für mich ist das schon selbstverständlich, ich gehe da schon gar nicht mehr drauf ein. Das ist bei Judgment auch so, also du hast auch so verschiedene Kampfstile, die du dann ausbauen kannst. Also du kriegst also Erfahrungspunkte und levelst dann auf, also hast dann irgendwie kriegst du dann die und die Kombos dazu, den und den Schlag und kriegst mehr Energie, bla bla bla. Also das ist so ganz typisch Yakuza, das ist immer mal variiert, also du hast mal wieder ein bisschen andere Kampfstile oder hast ein bisschen andere Perks oder wie man das nennen soll, aber im Prinzip ist das also eine wichtige Mechanik. Dazu hast du noch so ein bisschen soziale Interaktion, könnte man es nennen, du hast so Figuren, so NPCs, die da rumlaufen, die kannst du dich mit anfreunden, sag ich mal, musst du irgendwelche Aufgaben für die erledigen oder einfach nur mit denen quatschen, das reicht dann teilweise auch schon, oder musst dann immer in einem Restaurant immer wieder was essen und dann findet er das gut, dass du bei ihm isst und dann irgendwann ist halt ein Kumpel und wenn du dann einen Kampf hast, dann, das ist immer ganz witzig, wenn das mal passiert, dann steht der Typ dann irgendwie am Rand und wirft dir irgendwie irgendeine Waffe zu oder so oder hilft dir irgendwie so ein bisschen, also das sind so ganz nette Dinger und eigentlich ist das, es wird oft verglichen mit irgendwie GTA, aber das ist eigentlich ziemlich daneben, weil das auch ein Third-Person-Spiel ist und du rennst durch eine Stadt, okay, kannst aber erstens nicht Auto fahren, das geht überhaupt nicht und die Spielwelt ist auch sehr begrenzt, was ich auch super finde, weil es nicht die Open-World-Krankheit, das ist nicht Open-World, es ist wirklich mehr so eine Sandbox oder so, oder ja, Sandbox, nee, weiß ich nicht, also es ist ein begrenzter Raum halt und du hast vor allem dieses Kampfsystem und der Typ hier von Game One, der Gregor oder wie der heißt, der hat das immer verglichen früher mit eigentlich so Streets of Rage oder so, als wäre das davon eine Fortentwicklung, ja? Als hätten die das in 3D transportiert.
Okay.
Das finde ich jetzt auch nicht ganz präzise, aber schon näher dran als GTA. Und was den Charme aber tatsächlich ausmacht, sind die Figuren, die oft ganz, ganz witzig sind. Und wie du schon sagst, diese Darstellung, zum Beispiel von irgendwie Männlichkeit oder so. Oder dann lässt dieser Hauptfigur in Yakuza lässt dann immer so Sentenzen und so Weisheiten ab und so. Und ja, es ist nicht schlimmer, ein Perverser zu sein. Bla, 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 bla. Das ist im Gegenteil, das ist total gut. Und irgendwie, man muss tolerant sein und so. Also so richtig herzig. Und ich weiß jetzt nicht, ob das in Judgment auch so ein, also ob das so durchgedreht ist, so quirky ist. Das war, wie gesagt, Yakuza ist immer, du hast die Nebenmissionen, sind total irre. Wenn du da irgendwie, das ist mein Lieblingsbeispiel, da musst du irgendwie einem Typen, der sich auf dem Klo eingeschissen hat, musst du ihm Klopapier besorgen und sowas. Ne? Solche Sachen. Und der gibt dann immer so Sprüche, wo sich so, oh, jetzt kommt wieder da. Und irgendwie, aber andererseits hast du eine ziemlich ernste, wenn auch soapige Mafia-Geschichte eigentlich am Laufen, mit Verrat und mit Mord und so weiter. Und das ist eigentlich immer die Stärke. Also ich empfehle es. Also guck mal, du zockst ja PC und PS4, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Wenn du mal Yakuza Zero irgendwo im Angebot siehst, das ist häufiger mal, also wenn es für einen 10er oder so gibt, schlag einfach mal zu. Das ist, ob man das gut findet, glaube ich, kann man erst beurteilen, wenn man es mal gespielt hat, weil das ja schon, ich glaube, da kann man schon gut reinkommen und so weiter, aber es ist eben speziell irgendwie, ne? Also das ist schwierig zu beurteilen, ob es jemandem gefällt, aber gerade wenn man so ein bisschen auf so nicht ganz so konventionellen Humor steht und so, ist das geil.
Also ist Judgment eher kein guter Einstieg in eine Serie?
Nee, würde ich nicht sagen. Also gerade, okay, weil es ja auch nicht wirklich die Serie ist.
Ja.
Und
ja.
Ich kann ja noch nicht beurteilen, wie das aus meiner Sicht so sich dazu verhält zu den restlichen Spielen von dem Entwickler. Aber nee, ich würde, hab ich schon häufiger darüber geredet. Ich würde immer, also so chronologisch ist Yakuza Zero eh super, weil es ein Prequel ist und es ist einfach auch als Spiel selbst echt cool. Hat noch die alte Engine, sieht da nicht so ganz toll aus, aber das ist völlig in Ordnung und einfach als Spiel sehr rund. Ja. Empfehlung. Okay, das wäre so viel dazu. Wie gesagt, mehr dazu gibt's dann auf polymy.de und vielleicht beim nächsten Podcast nochmal. Gucken wir doch einfach mal ganz kurz so drüber, was jetzt die nächste Zeit so erscheint, also im Juli. Bereits rausgekommen ist Bloodstained Ritual of the Night, das neue Metroidvania von Igarashi oder wie der heißt, ne? Der Symphony of the Night Erfinder, das ist ja das hochgelobte, das Lieblings-Castlevania von den meisten Leuten, die solche Spiele schätzen, und der Name Ritual of the Night deutet ja auch schon zart darauf hin. Er hat die Marke leider nicht gekriegt, Konami will das nicht, aber deswegen heißt das neue Castlevania jetzt Bloodstained quasi. Bist du da in der Reihe irgendwie drin? Also,
überhaupt nicht. Also nee. Castlevania war noch nie irgendwas, was mich interessiert hat. Ich höre es nur immer, dass das halt so Castlevania-like, dass das irgendwie in anderen Spielen irgendwelche Elemente da genommen wird. Aber ich habe doch nie eins gespielt.
Ja gut, ist ja diese Metroidvanias inzwischen ist ja der Begriff. Das sind dann einfach Plattformer mit Rollenspielelementen und wo du dann auch ein bisschen dich freier bewegen kannst und so weiter. Mag ich ganz gerne vom Prinzip her, aber ich bin auch nicht der große Fan. Ich habe ein bisschen Super Castlevania gespielt auf Super Nintendo und dann eben auch ein bisschen Symphony of the Night, und beides mochte ich gern, aber hat mich nie so richtig reingezogen. Gucken wir mal. Bloodstained werde ich mir vielleicht irgendwann nochmal besorgen, aber freut mich, dass so ein Spiel rauskommt und dass es auch mal eine Kickstarter-Story ist, die gut ausgegangen ist. Ja, endlich mal ein Spiel, das 3 Jahre nach dem angegebenen Termin raus. Es ist, glaube ich, echt auch lange verschoben worden, wenn es gar nicht ganz rauskommen sollte. Wii U-Version soll es ja eigentlich auch geben, aber nein, ist doch im Prinzip ein Happy End, es ist da, das ist gut. Sea of Solitude, das kommt raus, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Kennst du das?
Ja, das ist doch damals quasi so ein bisschen viral gegangen, als es, glaube ich, auf der Gamescom oder so mal präsentiert wurde und die Entwicklerin, die das präsentiert hat und das Spiel selbst so relativ sympathisch aussah, mal was anderes.
Ja, mit so einem kleinen Mädchen, ne? Und
genau.
So einem riesen Fischen und so und irgendwie, also weiß ich tatsächlich gar nicht genau, was das jetzt für ein Spiel ist.
Nee, wollte ich gerade sagen. Also ich habe mir gerade auch nochmal hier was angeguckt.
Ich lasse auch gerade laufen.
Das ist ja von EA, wie heißt die Indie-Sparte da auch nochmal? Origins oder nee, EA Originals.
Originals.
Genau. Das heißt, ein Studio arbeitet offensichtlich für EA und entwickelt es extra für die. Ja, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das habe ich mir damals schon bei diesem Trailer gedacht, weiß ich nicht, ich glaube, es war die Gamescom. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Ich hoffe, es hat noch niemand von uns im Team angefragt, aber ach nee, hat schon jemand. Ich erinnere mich, als ich vor ein paar Tagen geguckt habe, ja.
No, bestimmt Pascal, der fischt immer alle Keys ab. Ja. Und er ist auch Student, der hat auch viel Zeit.
Das stimmt. Und wenig Geld.
Behauptet. Und wenig Geld natürlich, ja.
Wahrscheinlich.
Ja, aber das wäre ein Spiel, mal gucken. Also fünftes kommt ja schon in einer Woche raus. Also wenn das irgendwie, es wird wahrscheinlich für den 20er am Tisch gehen oder so.
Das überrascht mich auch.
Ne, wenn das dann irgendwie erstmal ein etwas positives Medienecho hat, dann werde ich da vielleicht aber mal zuschlagen. Der Stil ist sehr, sehr schön. Ja, Fire Emblem Three Houses ist sicherlich für Fire Emblem-Fans ein dickes Ding. Du bist da wahrscheinlich auch im Thema, oder?
Überhaupt nicht. Das ist ein Switch-Spiel.
Ja, natürlich.
Eigentlich müsste es mich interessieren, aber nee, keine Ahnung.
Ja, Fire Emblem ist ja so eine hochgefeierte oder so eine stark gefeierte Serie. Aber wiederum auch im E3-Cast schon ein bisschen drüber geredet. Freut mich für die Fans, für uns ist es offensichtlich nichts. Aber am gleichen Tag kommt was raus, was ich mir auf jeden Fall kaufen werde. Wolfenstein Youngblood.
Geil, das Alter. Wird geil.
Kann eigentlich gar nicht sein, oder?
Nee, das ist, also wenn man sich anguckt, die Spiele davor, die waren schon sehr, sehr gut, um das mal sachlich zu sagen. Und ich glaube, das wird bei dem genauso. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, vor allem es ist ja auch ein Low, also kein Low-Budget-Titel, sondern es ist, kostet nur 30 Euro.
Ja. Spin-off. So,
ne? Genau, ja genau. Und das ist auch schon mal gut. Vielleicht erreicht die Serie so mit ein paar mehr Leute und es klingt mega interessant. Die Töchter sind auf Nazi-Jagd und kann man ja, glaube ich, auch im Koop spielen und alles.
Jau.
Ja. Das Einzige ist, was ich gelesen habe, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Story von Youngblood spielt, Hitler schon tot ist. Das heißt, man kann Hitler in dem Spiel nicht umbringen. Das ist natürlich ein Wermutstropfen, aber alles andere.
Stimmt, muss man den in Wolfenstein 3 töten. Oder?
Ja, stimmt.
Das wäre doch jetzt also so spontane Assoziation. Und dann gibt es da wieder da gibt es dann bestimmt Foreshadowing oder so. Also ich bin ja sehr erfreut, dass es hieß ja immer, Wolfenstein 2 hat sich so schlecht verkauft und so, dass jetzt einfach es weitergeht. Ich hatte echt zwischendurch befürchtet, es ist jetzt schon länger angekündigt, ja, aber ich habe vorher echt befürchtet, dass die Serie jetzt irgendwie einfach begraben. Aber irgendwie, das finde ich bei Bethesda interessant, die scheinen, auch wenn sie inzwischen viel Mist bauen, meines Erachtens, aber echt irgendwie einen relativ langen Atem zu haben mit ihren Marken, ne? Also
ich glaube, die sind das auch einfach gewohnt, wenn man sich anguckt, wie die Entwicklungszeit von jetzt zum Beispiel The Elder Scrolls aussieht, wenn immer mal, die waren ja wahnsinnig lange teilweise in der Entwicklung. Und ich glaube, die haben Wolfenstein aber auch, die sind ja schon so ein bisschen edgy im Marketing, ne? So wie sie das bewerben. Ich glaube, das ist für die auch einfach ein gutes Aushängeschild für Bethesda an sich, dass man da sich so ein bisschen positionieren kann. Also sie gehen natürlich nicht hin und sagen irgendwas mit Politik oder so. Das will ja immerhin, das will ja niemand, dass man sagt, Politik in Videospielen. Aber sie haben dieses Marketing, das man ja ganz, ganz anders aufziehen kann, als es jetzt bei einem Fallout ist oder so. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch ein Zugpferd dann einfach für das Ansehen der Firma an sich. Und
stimmt,
Vielleicht loten die jetzt auch so ein bisschen aus mit einem Spin-off, wie man das noch weiterführen kann, ob es überhaupt noch Sinn macht vielleicht, dass sie eben keinen großen Nachfolger erstmal machen, weil sich der zweite Teil nicht so gut verkauft hat und jetzt gucken, wie es vielleicht mit einem Spin-off läuft, mit einem Koop-Spiel. Es wäre auf jeden Fall schade, wenn das irgendwann nicht, weil es sind halt einfach sehr, sehr geile Shooter, die Spaß machen, die eine gute Story haben, die tatsächlich man mag es kaum glauben, es gibt so viele Entwickler, die in irgendwelche Military-Shooter so wahnsinnig viel Geld reinstecken und alles soll authentisch sein und hast du nicht gesehen, aber die Storys sind meistens so Banane und trashig. Und dann kommt da dieser Shooter an, der bewusst trashig sein will und einfach es darum geht, Nazis zu töten und die Story ist mega gut. Das ist so dieser Kontrast zu anderen Shootern, die es einfach nicht schaffen, eine gute Story zu erzählen, obwohl sie es viel mehr wollen, als es jetzt vielleicht ein B-Movie namens Wolfenstein ist.
Ja, total. Und das ist ja das Interessante, dass so bei diesen von dir zitierten Military-Shootern, ich würde jetzt einfach mal Call of Duty hervorheben, für mich die Story, und ich bin ja ein reiner Singleplayer-Spieler, die Story wertet das Spiel massiv ab. Also das ist ja mechanisch gut, was sie da abliefern. Und das könnte mir theoretisch Spaß machen, aber weil die Story so beschissen ist, kann ich es nicht spielen, weil mich dieses Militärgewichse einfach so nervt und so abfuckt. Auch gerne nachzulesen in meinem Test zu Call of Duty Infinite Warfare oder so. Dieses Science-Fiction-Ding. Also wirklich, wie kommt die Kotze hoch bei dem Zeug? Und wenn du dann eben den Wolfenstein nimmst, wie du sagst, das bewusst trashig ist, bewusst Pulp hat, Und auf einmal hast du da was vernünftig Geschriebenes. Ey, das reißt keine Bäume aus. Dafür kriegst du natürlich auch jetzt irgendwie keinen Preis oder so, ne? Aber es funktioniert einfach gut. Du hast nachvollziehbare Figuren zu großen Teilen. Du hast eine irgendwie einigermaßen in sich verzahnte, funktionierende Handlung. Und du kannst auch noch Nazis umnieten. Geil, Alter. Also, und ich denke mal, mit Wolfenstein 3, also wenn die das machen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann kann, also mit Youngblood können sie es eigentlich nicht mehr testen, das Interesse, weil dann muss das ja auch schon fett in Entwicklung sein, oder? Also dann muss das nächstes, übernächstes Jahr rauskommen und da können die ja einfach jetzt starten. Also das stimmt. Ist so, ich meine, klar, man kann natürlich immer noch gucken, ob, wie viel man da noch reinpumpt, wie man da erwartet oder so, das vielleicht, aber die Entwicklung selbst, die müsste ja schon fett laufen, also.
Eigentlich schon, ja.
Drücken wir die Daumen, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass es sich gut verkauft. Leute, kauft es alle, wenn es gut ist, nicht vorbestellen, das ist böse, aber wenn ihr werdet es sicherlich nicht zuerst von Polyneu hören, aber wenn es gut ist, werdet ihr es von uns hören und das dann sehr laut und sehr ausgiebig und wahrscheinlich von allen, weil ich weiß gar nicht, wer das bei uns nicht spielen wird. Naja, ein paar sicherlich. Wir sind ja schon sehr, wenn wir auch überwiegend weiße Männer sind bei Polyneu, unsere Geschmäcker sind zumindest divers.
Das stimmt.
Immerhin.
Und immer Gott. Vorzüglich dabei.
Und immer natürlich. Jeder hat einen unterschiedlich hervorragenden Geschmack. Ja, da kann man vielleicht gleich anknüpfen. Wolfenstein Youngblood kommt auch tatsächlich als erstes großes, größeres Spiel, muss man sagen, unzensiert mit Nazi-Insignia auf den Markt in Deutschland. Also, genau. Ja. Parallel eine zensierte und also die zensierte Version haben sie gemacht, ist ja klar. Du musst ja das einreichen und wenn die jetzt nur eine, trotz der neuen Gesetzeslage oder der neuen Einstellung der USK, wenn die da einfach nur eine unzensierte Version eingereicht hätten und die wäre dann indiziert worden, dann wären sie am Arsch gewesen für den deutschen Markt. Deswegen haben sie beides gemacht, aber es wird beides, kommt beides in den Verkauf.
Das ist schön. Das ist was mich aber irritiert hat, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man sich darüber freut, aber wie das gemacht wurde teilweise, ich habe auch so auf Twitter gelesen, yes, we did it, wir haben es geschafft, endlich. Das ist so ein bisschen erstmal befremdlich, dass es eben darum um Hakenkreuze geht. Ich verstehe es natürlich, ich verstehe den Hintergrund darüber, dass es eben Filme dürfen und so weiter und Spiele nicht und diese Diskussion darüber, dass es sie ja eigentlich immer gegeben hat, es wurde aber irgendwie nie geprüft, ob man es jetzt vielleicht doch ändern soll die letzten Jahre und es hat ja ewig gedauert, bis es da mal irgendwie in Gang gekommen ist, aber es war doch schon ein bisschen irritierend, das so zu lesen, auch es ist eine gute Sache für Videospiele an sich, aber diese Tonalität da manchmal war ein bisschen,
ich glaube, man kann sich grundsätzlich einigen, wenn man sagt, darauf einigen zu sagen, Freude über Hakenkreuz ist nicht okay, ja? Aber daher finde ich auch diese Grundlage, auf der jetzt die USK so Entscheidungen trifft, gut, beziehungsweise dass die eben noch entscheidet individuell, dass sie halt sagt, okay, wir geben uns jetzt nicht den Hakenkreuz-Freibrief oder so, macht man, sondern ihr legt das hier schön bei uns vor und wir können ein Spiel, das Hakenkreuz oder irgend sowas enthält, freigeben, ja, aber wir müssen das nicht und das ist, finde ich, ganz wichtig, weil du natürlich diesen ganzen Propaganda-Bullshit und so, den will man nicht sehen und das sollte auch weiterhin ganz, ganz stark und streng reguliert werden, ne?
Es gab ja auch zuletzt gerade ein Beispiel, ich habe den Namen des Spiels vergessen, das auch Hakenkreuze im Spiel hatte und es eingereicht hat, aber das keine Freigabe bekommen hat, weil man, soweit ich das verstanden habe, in dem Spiel auch die Deutschen spielen kann, die Nazis. Und es somit einfach gegen diese Regeln verstößt, die die USK sich selbst auferlegt hat, dass man eben quasi der Sieger sein kann als Nazis mit dem Hakenkreuz, was eben nicht damit vereinbar ist, was ich, ja, also zumindest nachvollziehen kann.
Das kann ich, ja, das finde ich auch gut, muss ich sagen. Also so ein Spiel würde ich auch nicht gerne frei erhältlich sehen. Also, was ist denn jetzt mit so Spielen? Das ist jetzt die Frage. Also, Through the Darkest of Times ist ja noch so ein ganz interessantes Ding irgendwie, dass das jetzt rauskommt. Das wird dann ja auch mit der Symbolik wahrscheinlich. Oder war das nicht so das Erste, was mit der Symbolik?
Ich glaube ja. Ich glaube, das ist ja schon.
Das war das erschienen. War der Präzedenzfall, ne?
Genau.
Irgendwie und cooles Ding. Guckt sich das auf jeden Fall mal an. Aber was ist mit so Sachen wie jetzt Sniper, Zombie, Nazi, Army oder so, wird das nicht auch fortgesetzt oder gibt es eine Neuauflage oder irgend so ein Kram?
Das ist halt die Frage, wie damit umgegangen wird. Ja. Also wenn es generell nur darum geht, die Nazis zu töten, beziehungsweise sie so darzustellen, wie sie letztlich war, dann, ja, ich weiß nicht, ich habe da vorhin in der News was Gutes gelesen, wie es eben so dargestellt wurde, erklärt wurde, wann die USK dagegen entscheidet und wann nicht. Und ja, also ich glaube, da muss man, das wird die USK eben einzeln immer entscheiden, was auch ganz gut ist. Ist ja auch die Frage, ob jetzt eben alte Spiele neu eingereicht werden. Da konnte sich Bethesda jetzt noch nicht so äußern, soweit ich das verstanden habe. Also sie werden es auf jeden Fall prüfen. Das wurde gesagt, dass es jetzt zu alten Wolfenstein-Teilen dann vielleicht zumindest ein Update gibt oder so. Das wäre ja zumindest auch nicht so schlecht.
Ja, und vielleicht bitte einfach die englische Version von Wolfenstein 2 kompatibel machen mit dem deutschen PSN. Dann kann ich endlich mal die DLCs spielen, ne?
Ja.
Das finde ich auch ganz nett. Es gibt nämlich keine Game of the Year Edition. Ich prangere das an. Und wenn dann wahrscheinlich eh nicht physisch, dann bringen die wahrscheinlich wieder mit, nur mit Download-Codes raus, wie die das schon so schäbig für Fallout 4 gemacht haben, was ich ganz schön kacke finde. Egal. Aber es ist eine interessante Entwicklung, ja. Und schauen wir mal, ob jetzt nicht auch in Zukunft weitere Nazi-Mörder-Spiele hier auf den Markt kommen. Das wäre doch zumindest ganz erfreulich. Also ich kann mir vorstellen, dass zumindest anfangs jetzt, so viele betrifft das ja nicht, aber dass jetzt zumindest anfangs jetzt noch einige diesen Weg gehen wie Bethesda, dass sie vorsichtshalber zwei Versionen einreichen, weil ja, man möchte sich den lukrativen deutschsprachigen Markt auch nicht verbauen. Okay, gehen wir weiter. Da kann man vielleicht noch kurz einschieben. PS Plus hat diesen Monat Pro Evolution Soccer 2019 und Horizon Chase Turbo. Interessant. Mal wieder Spiele, die ich nicht besitze, aber dafür interessieren sie mich nicht. Ha, ist ja ein Ding. Obwohl, vielleicht mal Pro Evo mal reinspielen, mal testen, mal wieder ein Fußballspiel, habe ich schon ewig mehr gespielt. Da werde ich vielleicht eine ähnliche Erfahrung dann, von einer ähnlichen Erfahrung berichten können, wie bei Sonic Mania. Was haben wir hier weiteres? Koch bringt einen Nachbau des C64 in voller Größe raus. Das ist interessant, ne? Nach den Mini- Konsolen, Minicomputern, gibt's sie jetzt einfach in 1:1.
Ich habe niemals in meinem Leben irgendwas auf dem C64 gespielt.
Nein.
Nein.
Ich hatte
ist das schlimm?
Einen. Nö. Ich finde,
habe ich was verpasst?
Ganz schön scheiße. Ja, viel Ärger. Du hast diese 5,25 Zoll Disketten gehabt, die immer ein bisschen unzuverlässig waren. Und dann, ich hatte damals tatsächlich auch ganz komisch, ich habe nämlich nie gerafft, ich habe als Kind den gehabt, den C64, ich habe nicht gerafft, dass der auch Farbe kann. Ich hatte nämlich einen Monochrom-Bildschirm ohne Lautsprecher. Das heißt, ich habe alle Spiele ohne Ton gespielt und in grün. Und das war wirklich ganz schön scheiße. Also vielleicht habe ich deswegen auch keine so positive Erinnerung. Aber ich betone das ja auch oft, ich mag auch diese 8-Bit-Phase überhaupt nicht. Obwohl ich alt genug dafür bin. Ich mag auch das NES nicht und ich mag auch das Master System nicht so gern. Ich finde es jetzt nicht scheiße oder so, aber diese Grafik ist für mich immer so ein bisschen freudlos. Also alles, was so ab Amiga und ab Super Nintendo, Master System, Mega Drive mache ich natürlich, kommt, das ist für mich cool und das hat für mich so einen Nostalgiefaktor. Der Kram davor nicht und den C64 inzwischen, ja, den C64 unter anderem mag ich nicht so. Ich finde es halt nur interessant, dass diese Mini-Konsolen-Geschichte oder Mini-Computer-Geschichte noch nicht vorbei ist und jetzt mit einem 1:1 Nachbau kriegst du nochmal ein anderes Spin, das ist nochmal eine andere Form der Nostalgie, so, ne? Mal gucken, ob sich das so, ich weiß gar nicht, gab es ein Amiga-Mini überhaupt?
Ich glaube, ich habe da mal irgendwas gesehen.
Ja,
also gerade
ja.
Von diesen ganz alten Dingen, da gab es, glaube ich, schon mehrfach irgendwie was.
Und da hat, nee, aber Koch, also es gab früher immer mal so Joystick, dann hast du einfach einen Joystick gehabt, der sah aus wie dieser alte Competition Pro, dieser sehr, sehr gute Joystick, der kaum kaputt zu kriegen war. Und da waren dann ein paar Spiele drauf, konntest du so am Fernseher anstöpseln. Das gab es ja schon ganz früher immer. Und aber irgendwie meine ich, dass Koch auch ein Amiga Mini, die machen die ja nicht selbst, die vertreiben die Dinger dann immer irgendwie nur, mit dem 1060 genauso, auch mal irgendwie angekündigt hat. Und da, ja, da wäre ich echt nochmal dran interessiert, so, weil ich mir schon immer gedacht habe, irgendwie, ja, so mal die alten Zeiten wieder aufleben lassen und so, weil ich habe früher echt viel Amiga gespielt. Aber ich gucke mal gerade hier, ne, sehe ich jetzt zumindest hier nicht direkt. Keine Ahnung. Gib mir den Amiga Mini, verdammt. Geht weg mit eurem scheiß C64, will ich nicht haben. Okay, aber das nur so am Rande. Crunch News.
Oh. Ich glaube, das wird jetzt regelmäßig in fast jeder Ausgabe dabei sein.
Genau.
Weil man merkt ja durchaus, dass es immer mehr wird.
Vielleicht soll ich dafür so einen Einspieler machen, dass es immer gleich klar ist, dass wir wieder über das nächste Skandälchen reden. Kotaku hat irgendwie intern wieder, Kotaku ist ja gut, die haben ja gute, sind gut vernetzt, die haben irgendwie immer gute Quellen irgendwie bei den Publishern und Entwicklern. Bei Treyarch soll es doch massive Crunch-Perioden gegeben haben. Und ich habe auch irgendwie, hast du das gelesen? Also
ja.
Da war da nicht auch drin, dass irgendwie die QA und Entwicklerteams irgendwie ganz hart getrennt waren? Die einen hatten nicht mal Parkplätze auf dem Gelände oder sowas?
Genau, es geht also fast im Prinzip um die QA-Tester, die eben ein bisschen schlechter oder massiv schlechter behandelt werden als die Entwickler. Da gab es zum Beispiel eine Firmenfeier, die groß veranstaltet wurde. Also es geht explizit um die Entwicklung von Black Ops 4, was 2018 entwickelt wurde. Darüber haben die eben jetzt gesprochen. Dort gab es eine Feier eben in dem Studio und die QA-Tester durften lediglich 20 Minuten bei der Feier erscheinen, mussten dann wieder arbeiten. QA-Tester müssen nach eigener Angabe in einem anderen Parkhaus parken, das weiter vom Büro entfernt liegt und bekommen während der Mittagspause kein Essen bezahlt. Also das ist schon extrem. Und was steht hier noch so? Ja, QA-Abteilung, QA-Abteilung hat Tag- und Nachtschichten. Zu Crunch-Zeiten sind diese 24 Stunden eben abgedeckt. Also es ist dann 24 Stunden am Arbeiten. Um das mal zu verdeutlichen, die verdienen ungefähr 13 US-Dollar. Das sind circa so 11,50 in Euro pro Stunde und arbeiten aber regelmäßig 70 Stunden pro Woche. Was auch schon wieder massiv ist. Das Interessanteste an dem Bericht ist fast, dass viele bei einer Zeitarbeitsfirma arbeiten, tatsächlich. Die
Ah, okay.
heißt Vote, glaube ich.
Ja.
Und die sind natürlich nicht fest angestellt, obwohl einige schon wirklich mehrere Jahre bei Treyarch arbeiten. Und das Problem ist auch, dass die viele Jahre schon in dieser Firma auch direkt bei Treyarch dann arbeiten, nicht sehr viel mehr Gehalt bekommen als neue Volt-Leute, weil das in den Verträgen so gekoppelt ist, dass Gehaltserhöhungen fast unmöglich sind. Also es gibt eigentlich kaum welche. Und ja, die bekommen nur eine begrenzte Anzahl an Krankheitstagen zugesprochen, nur 6 bezahlte Urlaubstage inklusive Feiertage.
Shit.
Und was steht da noch so? Eine Festanstellung ist in der Theorie möglich. Also das wird denen versprochen, aber kommt fast nie vor. Ähnlich wie in Deutschland.
Also ganz klassische Raubtierkapitalismus Ausbeutung.
Wieder richtig, richtig eklig, das so zu hören. Und
total.
richtig schlimm einfach. Das ist da Menschenleben werden da einfach kaputt gemacht und es interessiert kaum jemanden. Das ist ja tatsächlich das Gute. Es wird ja immer mehr Aufmerksamkeit und Awareness dafür geschaffen, einfach eine Empathie bei den Spielern, dass das eben fast gängig ist, fast überall so passiert. Das war ja vor ein paar Jahren immer mal wieder so zwischendurch Thema, aber jetzt, wie es jetzt in den letzten 2 Jahren ist, dass ja eben auch Kotaku zum Beispiel mehrfach darüber berichtet hat und Eurogamer und so weiter immer diese Reports aufdeckt, wie es bei Rockstar abgeht und bei BioWare und so weiter. Das wird immer mehr werden, weil die Leute eben merken, dass sie ihre Stimme erheben können, dass sie eine große Plattform wie Kotaku haben, wo sie gehört werden und die Studios zumindest in einem schriftlichen Statement auch erstmal reagieren, irgendwie, dass es dann eine E-Mail an die Belegschaft gibt und sagt, ja, wir nehmen diese Probleme sehr ernst, was natürlich ein reines Lippenbekenntnis sein kann und man dann eben in den Folgejahren gucken muss. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe ein Interview letztens gelesen von dem Xbox-Chef Phil Spencer, glaube ich. Das war eigentlich, weil ich mal wieder gucken wollte, was GamePro für eine Scheiße geschrieben hat. Ging es mir gar nicht genau darum, aber dort hat es eben geheißen, dass der Xbox-Chef gesagt hat oder wurde gefragt, was hältst du denn von der Gewerkschaft mit Spieleentwicklern und Spieleentwicklerinnen? Ist das cool? Was hältst du davon? Und er so, ja, nee, also ich weiß nicht. Also ehrlich gesagt, hier bei Microsoft will das ja niemand. Also es hat niemand gesagt, dass die das wollen. Und ja, und er hat sich einfach nicht dazu durchringen können, zu sagen, ja, Gewerkschaft ist was Gutes oder irgendwie, das ist gut, dass die sich sammeln und ihre Stimme erheben können oder so. Natürlich sagt er das wahrscheinlich nicht, weil es halt einfach nicht will, weil es Nachteile für ihn hat, weil seine
Natürlich.
Entwicklerinnen dann eine Plattform haben, wo sie gezielt irgendwie Missstände anprangern können. Aber es ist schon sehr bezeichnend, dass das alles so gehandhabt wird und das ist wahrscheinlich bei jedem AAA-Studio, bei vielen wird das ähnlich aussehen wie bei Treyarch, bei Rockstar, bei BioWare.
Na logisch. Und ich meine, welcher, ganz im Ernst, welcher Chef von irgendwas sagt denn wirklich dann, ja klar, wir unterstützen Gewerkschaften, bla bla bla, die haben ja alle keinen Bock drauf, ne? Weil das für die natürlich ganz große Vorteile hat, einfach die Leute ausquetschen zu können, wie man will, ne? Und das werden sie auch weiter tun, sofern. das nicht irgendwie unterbunden wird. Ja, und die Frage, also was die Frage, die ich mir so stelle, ist auch, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Verkaufszahlen oder so, wenn sowas aufgedeckt wird? Ich glaube es ja irgendwie nicht.
Naja, man muss sich ja nur Red Dead Redemption 2 angucken. Da wurde ja massiv drüber berichtet im Vorfeld, wie ja auch im Vorfeld der Veröffentlichung. Und das verkauft sich ja wie blöde, das Spiel. Immer noch, das wird sich in 3 Jahren wird es immer wieder in den Charts auftauchen, weil irgendwas Neues jetzt mit Red Dead Online und so, weil die Spiele ja jetzt auch noch mehr ausgeleiert werden quasi. Es kommen immer noch mehr Inhalte für die Online-Modi und so weiter. Und die Leute, ich gucke mir wirklich massiv viele Kommentare jetzt bei Spieleseiten an, oben eben, weil ich ja oft darüber schreibe. Und der Tenor ist tatsächlich oftmals das Sagen, ja, aber es gibt es doch auch in anderen Branchen und die sollen sich nicht so anstellen und die haben doch das Privileg, bei Rockstar zu arbeiten und so weiter und so fort. Und das ist halt natürlich eine Kultur, in der genau das einfach gefördert wird, wenn man so antwortet, weil die Leute, die Chefs, die sehen das Feedback darauf, die sehen die Verkaufszahlen, die sich nicht geändert haben und die werden wahrscheinlich so weitermachen, weil wenn sie wissen, es kommt ein Bericht bei Kotaku, aber die Leute interessiert es im Prinzip nicht und es wird kurzzeitig darüber berichtet, dann werden sie das nicht großartig ändern. Die Entwickler lassen das mit sich machen, die Entwicklerinnen, weil sie einfach ihr Leben zu bezahlen haben, weil sie nicht einfach kündigen können. Sie haben keine Gewerkschaft, für die sie einsteht und sagt, hier, ihr bekommt von uns Geld oder Unterstützung, Anwälte oder was auch immer. Es gibt es alles nicht. Und deswegen, glaube ich, wird es noch länger dauern oder noch lange dauern, bis sich da wirklich etwas massiv verändern kann überhaupt.
Die tun halt auch nichts Illegales, muss man einfach sagen. Ne? Das ist ja irgendwie von dem amerikanischen Arbeitsrecht soweit gedeckt irgendwie und zumindest in den meisten Fällen. Und das ist ja das Grundproblem, ne? Also klar, die scheißegale Haltung der Spieler, Spielerinnen, die dann irgendwie sagen, ja, wieso? Anderen geht's ja auch schlecht, was immer das dümmste Argument ist, das man vorbringen kann, so, ne? Ja, okay, dann ist es, weil es anderen genauso schlecht geht, ist es okay, dass es den Leuten auch schlecht geht. Ja, völlig klar. Ne? Also es wäre so eine Idiotie so von sich gibt. Also, ja, egal. Grundproblem ist halt einfach, dass das alles in Ordnung ist, gesetzlich, ne? Und wenn das, ja, wie du sagst, wenn der Ruf dann nicht nachhaltig geschädigt wird durch sowas und alle sagen, ja, ist doch cool, dann wird das auch ganz schnell wieder einschlafen und dann wird sich irgendwann keiner mehr für interessieren. Ich meine, offensichtlich wird ja im Moment so viel Aufmerksamkeit dadurch generiert, dass solche Sachen, also gerade von Kotaku, oft an das Tageslicht kommen, dass die Entwickler sich irgendwie bemüßigt fühlen, zu antworten und irgendwie sich zu positionieren und auch Verbesserungen zu geloben. Warten wir mal ab, ja, wie sich das entwickelt. Und auch vor allem, ich meine, es gibt ja jetzt auch echt so Bewegungen, dass da irgendwie Gewerkschaften und so weiter gegründet werden. Ja, ne?
Genau.
Hoffen wir mal, dass das irgendwie so weitergeht und dass das sich durchsetzt, beziehungsweise dass sie da erfolgreich mit sind. Und dann warten wir mal ab, schauen wir mal, wie das in ein paar Jahren so aussieht. Ne?
Ja, hoffen wir mal, dass sich da was ändert, dass die Leute auch immer wieder massiv darüber berichten, denn nur so kann da auch, irgendwann werden dann vielleicht die Spielerinnen und Spieler einfach schlauer und merken das, dass sie dort nicht kaufen sollten und so wird das vielleicht irgendwann einen Kreislauf in Gang setzen, in dem sich etwas bessert.
Das wäre zu hoffen, aber die Hoffnung stirbt ja, wie wir wissen, zuletzt.
Ja.
Gucken wir mal, okay, es ist gerade wieder Steam Summer Sale, juhu! Und tatsächlich hat Steam ein neues, ist so wie ein Gewinnspiel, ne? Eingeführt, das den Indie-Studios ganz ordentlich die Petersilie verhagelt. Janik, willst du kurz ausführen, worum es dabei geht?
Ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt und ich habe das Problem verstanden, aber das Spiel nicht. Also es ist Summer Sale und es gibt ja immer wieder irgendwelche kleinen Minispielchen oder so, ja, auch schon in den letzten Jahren. Dieses Mal ist es so, dass es ein Steam Grand Prix gibt, zumindest nennen sie es so. Man kann sich für verschiedene jetzt Gruppen quasi entscheiden, Kaninchen, Schildkröte, Sittich und dann machst du das und dann kannst du quasi Achievements erreichen, wenn du zum Beispiel ein Spiel kaufst oder ein Spiel, was dort gerade vorgestellt wird, spielst und dann kriegst du Punkte. Also es ist mega viel Text und wenn du so viel Text brauchst, um dein Minispiel zu erklären, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Und eine mega lange Fahranleitung, weil du irgendwas fährst Und du musst halt, ne, spiel das jetzt, das Spiel, kriegt die das Achievement, kauf das für 5 Euro im Sale, dann kriegst du das und das, irgendwelche Aufgaben. So, das ist halt alles durchdacht und es gibt einen Wettbewerb zwischen den Teams. Und wenn du da mitmachst, kannst du eben ein Spiel aus deiner Wishlist gewinnen. Und jetzt ist es so, dass viele Leute, so scheiße wie sie sind, Indie-Spiele aus der Wishlist entfernt haben, weil sie quasi das Maximum an Gewinn quasi daraus generieren möchten. Sie möchten kein 5-Euro-Indie-Spiel gewinnen, sondern das 50-Euro-AAA-Spiel. Und dort haben eben auf Twitter mehrere Entwickler von Spielen wie Airships Conquer the Skies irgendwie darüber getwittert, dass das Spiel 500 Mal von der Wishlist entfernt wurde, gleichzeitig 120 Mal gekauft wurde. Das gibt es ja bei Steam dann sehr, sehr große Statistiken, die das belegen. Und das ist echt extrem zu sehen, dass das wirklich mehrere Entwickler sagen, dass sie das in 5 Jahren nicht gesehen haben, dass so viele Leute auf einmal das Spiel dort entfernen von der Wunschliste und somit diese Spiele noch mehr im Nimbus verschwinden und noch weniger Aufmerksamkeit bekommen.
Genau, und es ist ja eh das Problem, dass die Spiele schon so nicht sichtbar sind auf Steam irgendwie, weil die Storefront ja total im Eimer ist. Und ja, gräbt den Leuten weiter das Wasser ab, ne? Das ist echt bedauerlich. Aber dass da irgendwie eine Reaktion von wiederum von Steam kommt oder dass die das irgendwie in irgendeiner Form anpassen, davon ist nicht auszugehen.
Ja, vor allem, das muss jemandem doch aufgefallen sein. Das kann mir doch keiner erzählen, dass so eine riesige Firma da irgendwie das nicht merkt, dass das genau zu so einer Reaktion führt. Also das wurde wahrscheinlich einfach in Kauf genommen, weil die sich gedacht haben, solche Indie-Spiele, die sowieso nicht so viele Leute interessieren, wenn die dann noch weniger Aufmerksamkeit bekommen, ist halt egal. Hauptsache, die Leute machen dort bei diesem Spiel mit, was ja im Prinzip wirklich dazu da ist, die Leute ja zum Kaufen zu animieren, was ja erstmal okay ist, weil es in diesem Sale ja durchaus extreme Rabatte gibt und so. Aber es ist schon, hat schon ein großes Geschmäckle auf jeden Fall, weil es halt, ja, irgendwie ein Publikum auf Steam als Indie-Spiel zu finden, ist halt brutal einfach. Und ja, es wird noch weiter schwer. Es wäre witzig, wenn es nicht so traurig wäre.
Tja, Steam will be Steam, ne? Aber mal gucken, wenn Valve jetzt durch den Epic Store weiterhin so massiv Konkurrenz kriegt, wird dann bestimmt alles besser und die sind zum Handeln gezwungen. Warten wir mal ein paar Jahre ab, ja. Okay, noch eine weitere etwas unerfreuliche Nachricht. Die Games-Förderung in Deutschland, die jetzt zuletzt wie viel? 20 Millionen, 50 Millionen betragen hat?
50 Millionen.
50 Millionen für 2019, also ist noch nicht ganz klar, wie das ausgezahlt wird, kommt aber, die ist im nächsten Haushaltsentwurf nicht mehr enthalten. Also ich habe bei irgendwo eine Headline gelesen, Gamesförderung gestrichen, so ganz so ist das wohl auch nicht, weil da hat niemand offiziell gesagt, so wir streichen das jetzt, ist es einfach nur im ersten Haushaltsentwurf nicht drin. Genau. Das wiederum, das jetzt aber noch mal aufgenommen wird, ist auch eher unwahrscheinlich. Also ja, Streichung vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber es ist ausgelassen worden und ja, das erzürnt natürlich zu Recht sehr viele kleine deutsche Entwickler, die auch sich ein bisschen damit oder die ein bisschen darauf spekuliert haben, dass es da wieder irgendwie was gibt, weil die natürlich gerade im internationalen Vergleich echt nicht so gut dastehen. Ich glaube, in Deutschland werden vom Absatz sind, glaube ich, irgendwie 5% deutsche Spiele oder so, also in Deutschland entwickelte Spiele. Ja, ist natürlich ein bisschen schade. Aber was kann man erwarten bei einem CSU-geführten Ministerium? Verkehrsministerium. Der Verkehrsminister ist zuständig für Videospiele, ja, fürs Digitale und so weiter, ne? Ich glaube, ich habe dir mal kurz aufgeschrieben, jetzt gerade Scheuer, das dumme Arschloch. Vorher war es Dobrindt, das beknackte Arschloch. Und davor Friedrich, das belämmerte Arschloch. Kann das sein? Oder Friedrich war auch mal Agrar. Ich weiß nicht, das ist auch eine, so eine Kanaille, ey. Wie ich die alle hasse, diese CSU-Wichser. Ja, aber es erstaunt ein bisschen, ne? Weil zuletzt ja irgendwie wohl die sich ein bisschen damit geschmückt haben und waren beim Computerspielpreis, ist doch hier ja, genau. Scheuer auch mit der Doro Bär sehr peinlich aufgetreten.
Und jetzt das ist ja im Prinzip cool, auch, ne? Das ist ja die quasi auch die größte Kritik daran, dass man erst sich so aufbläht und sagt, wir sind geil, wir fördern euch, wir wollen international mithalten und dann wird es halt nach einem Jahr großer Förderung halt einfach wieder offensichtlich gestrichen. Das ist halt, ja, wie soll man etwas fördern, wenn man es nur kurz einmal macht und sagt, hier habt ihr was. Es wurde ja auch noch nicht ausgezahlt für 2019, also noch keinen Cent. Nee. Und das ist halt so, ja, was hat man, wollte man irgendwie kurzfristig weiß ich nicht, die Liebe einer Branche haben, mit dem man sagt, wir geben euch Geld, ihr findet uns dann cool und dann wollen wir es nicht mehr machen. Es ist aber auch so, auch wenn das eine jetzt weniger mit dem anderen zu tun hat, aber wenn man jetzt mit dem Rezo-Video und zum Beispiel auch einfach mal guckt, wie Politiker auf etwas reagieren, was sie nicht verstehen, ist es ehrlich gesagt nicht so verwunderlich, dass diese Förderung jetzt nicht langfristig die nächsten 15 Jahre gemacht wird oder so, oder die nächsten 10 Jahre, wie es notwendig wäre, um international mithalten zu können. Mhm. Man sieht es halt irgendwie, es ist jetzt nicht so überraschend, obwohl wahrscheinlich viele Entwicklerinnen und Entwickler sich einfach gewünscht haben und eventuell ja auch gedacht haben oder vermutet haben, dass es jetzt so weitergeht. Vielleicht nicht unbedingt mit 50 Millionen 2020, aber 30 oder 25, dass es einfach langfristig was gefördert wird.
Dass es eine feste Größe einfach ist, ne? Und das ist ja, siehst du ja, ja. Das ist ja, da kann sich im Mund fusselig reden, das machen andere Länder ja wirklich schon seit Jahren ganz anders, Frankreich und so weiter. Da musst du gar nicht weit schauen und ja, ich meine, vielleicht ist jetzt auch einfach die Regierung zu sehr damit beschäftigt, diese Mautscheiße wieder auszubügeln, wo der Scheuer schon irgendwie in seiner grenzenlosen Idiotie Verträge geschlossen hat mit irgendwelchen Firmen, bevor überhaupt klar war, ob der Scheiß durchgeht. Und jetzt ist es am EU-Recht gescheitert, was für ein totale Kanaille, ey. Naja, egal, aber und der Haushalt, bla bla, wir wollen ja die schwarze Null und so weiter, auch was ganz Schlimmes. Ja, da sind die 50 Mille einfach nicht mehr drin, ne? Schade Marmelade. Gerade bei so einer wirtschaftsaffinen Partei wie der CDU-CSU sehr verwunderlich, dass sie im Prinzip an Arbeitsplatzsicherung nicht interessiert sind, ne? Außer es ist in der Kohle, dann ja. Dann ist das wichtig, ja. Naja, ja. Gut. Das ist ja heute wieder ein bisschen, haben wir ja keine weiteren News, ne? Dann sind wir ja so negativ wieder hier.
Also ich könnte dir stundenlang darüber zuhören, wie du irgendwie über Politik redest oder schimpfst. Das ist wirklich, da könnte man einen Podcast mitmachen.
Oh, bitte nicht, ey, bitte nicht.
Mit einer Schimpfwortwarnung am Anfang auf jeden Fall, das ist notwendig, aber das wäre schon ganz... schön zu hören.
Das kommt da einfach ganz, ganz von selbst, ja. Also wenn ich dann über solche Themen reden muss, dann kann ich nicht anders als schimpfen und fluchen, weil das einfach alles solche Arschlöcher sind. Und wie gesagt, ich habe die CSU auch im Hof hier. Ich sehe die ja jeden Tag da unten mit ihren abgewichsten SUVs und BMWs und was die da alle, diese Schweine, ey. Da entwickelt man halt so einen gewissen Hass. Aber ich meine, Hass ist ja auch was Gutes, wenn er auf die richtigen Leute kanalisiert wird. Und wer hat den Hass verdient, wenn nicht die CSU? Wunderbar. Egal, aber wir haben es geschafft, würde ich sagen, für diese Woche, Yannick, in schmaler Besetzung, aber trotzdem nicht minder interessant und unterhaltsam, hoffe ich, für unsere Hörerinnen da draußen.
Ja. Also das war doch knackige Aufnahmen. Also
ich
das
denke
war
auch.
Ganz, ganz süß, glaube ich.
Unter anderthalb Stunden, das haben wir selten. Aber es ist ja auch, ne, im Sommer soll man ja auch die Leute nicht überfordern und da so ein 3-Stunden-Podcast ist dann vielleicht ein bisschen viel. Obwohl, ihr habt ja den E3-Podcast, den ich noch nicht ganz fertig geschnitten habe. Ich glaube, der ist unter 4 Stunden, aber nicht viel. Ne, wenn ihr es durchgehalten habt und nicht zwischendurch eingeschlafen oder ausgerastet seid, schreibt es in die Kommis. Wir freuen uns.
Ja, gut, hätten wir heute noch über die E3 geredet, dann wäre es natürlich auch länger. Aber lohnt sich ja nicht, wenn ich jetzt noch irgendwie meine Meinung zur E3 sage, wenn das schon massiv in einem anderen Podcast stattgefunden hat. Deswegen,
also es ist es schon okay. Wir haben beide drüber geredet und es ist war ja auch keine so geile E3 oder
ja, nee, eigentlich nicht.
Es war relativ lahm so und ja, da reichen da mal 3,5 Stunden, wenn es nicht so gut war.
Aber wenn ihr wissen wollt, wie die E3 aus Pressesicht gewesen ist, wie die Leute darüber berichtet haben, quasi, geht auf medienbiene.com. Ich habe da so, also da kommt noch mehr. Ich habe einen riesen Artikel in Arbeit, bin schon bei 3000 Wörtern, der, glaube ich, auch ganz gut wird. Aber ich habe da zum Beispiel über so eine News der GameStar schon gesprochen, wie sie irgendwie getitelt haben, kaum Leute bei der Präsentation von Cyberpunk. Und im letzten Satz der News steht dann auf einmal, in der letzten Reihe der Präsentation waren noch Plätze frei. So, das ist so.
Das ist ja einfach mal auch gelogen, ne? Das ist ja wirklich einfach mal die Unwahrheit. Ganz offensiv. Interessant.
Das ist, das ist halt jetzt nichts mit der E3 zu tun, aber wie Gameswelt systematisch offenbar Werbung auf Facebook nicht kennzeichnet, habe ich auch mich reingewuselt und die Scheiße stundenlang angeguckt. Facebook-Postings vergleichen von GamePro und PlayNation und Gameswelt, das ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Und das solltet ihr nicht machen. Deswegen habe ich es für euch gemacht, um euch zu zeigen, dass Gameswelt da ganz schön am Spinnen ist, offensichtlich. Mm. Und guckt da mal rauf auf meine Seite. Oh, ja.
Ja, rettet die Bienen. Guckt auf medienbiene.com.
Genau.
Ja. Und ja, eigentlich sollte dir jemand dafür wirklich Geld bezahlen. Das ist wirklich eine ganz schöne Schweinearbeit, die du da tust. Also das nötigt sicherlich nicht nur mir großen Respekt ab. Also schaut da rein, wenn ihr mal nicht 24 Stunden am Tag auf polyny.de unterwegs seid. Was macht ihr da die ganze Zeit? So viel Content haben wir gar nicht. genau, dann guckt einfach da mal vorbei und zieht euch die interessanten Stories zum deutschen Spielejournalismus rein.
Yeah.
Gut. Und ansonsten wieder schön raus an See und genießt das Wetter, ne? Soweit ihr es könnt. Und wir verabschieden uns und wünschen noch einen schönen Monat und dann, ja, bis Ende Juli, bis Anfang August. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Customer's always an asshole.